Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen zum Telestammtisch und zur Besprechung von Das Licht, der am 20. März in den deutschen Kinos startet. Das ist der neue Kinofilm von Tom Tykwer, der, glaube ich, seit fast 10 Jahren keinen Kinofilm mehr gedreht hat. Habe ich das richtig in Erfahrung gebracht, Lina?
Ja, er hat eine lange, lange Pause eingelegt, in der er ja an der Serie Babylon Berlin viel tätig war. Also er war nicht inaktiv, aber Kinofilme gab es in der Zeit keine. Sein letzter war also das Hologramm für den König und das war 2016, also nicht ganz 10 Jahre, aber doch fast. Hm.
Aber ich glaube, es ist doch schon länger her, dass er wirklich eine deutsche Produktion gemacht hat. Also der Hologramm für den König war, glaube ich, deutsch mitproduziert, aber gilt, glaube ich, mehr als amerikanischer Film, allen voran, weil damals, glaube ich, Tom Hanks war, die Hauptrolle gespielt hat. Aber ich meine, so sein letzter richtig deutscher Film.
Der deutsche Film, das war Rosa Kinder von 2012.
Ah ja, stimmt. Das war diese Rosa von Braunheim-Doku, oder?
Das weiß ich jetzt. Ich glaube ja.
Oder? Ich meine mich auch.
Also so, es war so ein Assemble-Ding. Und ich meine, er hat natürlich ja Cloud Atlas gemacht, aber das war halt auch eine Co-Produktion USA. Also kein rein deutscher Film.
Das Licht hatte ja seine Weltpremiere auf der Berlinale, war dort, glaube ich, auch Eröffnungsfilm.
Genau, oder? Es war der Eröffnungsfilm in der Sektion Special. Also es hat den gesamten Wettbewerb eröffnet, aber der Film selbst fiel in die Kategorie Special, war also nicht im Wettbewerb vertreten.
Okay. Und natürlich, Tom Tykwer ist natürlich einer der großen deutschen Regisseure, den man eben auch international kennt, weil er halt eben auch international Erfolge gefeiert hat mit Das Parfüm, mit The International oder halt eben auch Cloud Atlas natürlich.
Und International war damals übrigens auch Berlinale Eröffnungsfilm, also nur so am Rande.
Okay, ja, ist es halt so ein Filmemacher, der ist halt so bekannt. Also Tom Tykwer ist, glaube ich, ein Regisseur, den kennen selbst Leute, die seine Filme nicht gesehen haben. Einfach weil der, wenn der Name kommt, natürlich immer hofiert wird, weil er halt eben gerade so in den 90ern mit Lola Rent natürlich einen eindrucksvollen Start hingelegt hat. Ich glaube, Lola Rent wird auch in ein paar Monaten in der Best of Cinema-Reihe nochmal gezeigt. Trotz allem ist jetzt eben Das Licht am Start. Und bevor wir uns um den kümmern, kannst du uns eben kurz sagen, worum geht es denn überhaupt?
Der Film erzählt von der Familie Engel, eine vierköpfige Familie, Ehefrau Milena, der Vater und Ehemann Tim und die beiden jugendlichen Kinder John und Frieda. Die vier leben in einem ja obere mittelstandsdeutschen Haushalt, alle aneinander vorbei. Frieda tanzt die Nächte durch, John lebt in seiner Cyberspace-Online-Spielwelt, Milena gondelt durch die Weltgeschichte, um besonders in afrikanischen Ländern Hilfsprojekte aufzubauen. Und Tim arbeitet für so eine Art, er kreiert so das Image einer nicht näher identifizierten Firma und denkt sich so alle möglichen Image- und Werbekampagnen für die aus. Und nachdem deren Haushälterin überraschend stirbt an einem Herzinfarkt, bekommen sie eine neue Haushälterin in der syrischen Migrantin Farah. Und die hat einen ganz besonderen Einfluss auf diese Familie, der alle unerwartet näher zueinander bringt.
Ja, ich kürze das mal so ein bisschen ab. Tom Tykwers Mary Poppins. So würde ich den Film grundlegend beschreiben. Und ich habe nichts gegen Tom Tykwer, ganz im Gegenteil. Die meisten seiner Filme mag ich wirklich sehr. Aber ich schreite voran und sage, ich konnte mit Das Licht wenig anfangen und war stellenweise fast schon ein bisschen überrascht und überfordert, wie teilweise miserabel der ist. Also die Dialoge zum Beispiel. Es geht um eine dysfunktionale Familie. Das weißt du aber nicht nur, weil es dir gezeigt wird, sondern weil diese dysfunktionale Familie es dir gefühlt alle 10 Minuten nochmal in die Kamera aufsagt. Übrigens, wir sind eine dysfunktionale Familie. Und das hat mich irgendwann wirklich gestört, dass ich, Mir fällt es gerade schwer, die passenden Worte dazu zu finden. Du kannst gerne übernehmen, wenn du willst.
Ja, man weiß tatsächlich nicht so recht, wo man anfangen soll, diesen Film zu kritisieren, weil so vieles nicht klappt. Da ist dann eben auch schon mal dieses Klischee, dass diese vier, die der Vater, Mutter, die zwei Kinder, die deutsche Durchschnittsfamilie sein. Und das wurde auch auf der Berlinale bei Pressekonferenzen und so weiter mehrfach verlautbart, dass zumindest Tikva das offenbar so sieht. Und gerade darin ist schon ein ganz großes Problem. Nur mal so ein Beispiel, die Mehrheit der Haushalte in Deutschland sind längst Single-Haushalte. Das heißt, der deutsche Durchschnittsbürger oder die deutsche Durchschnittsbürgerin, das sind Singles, das sind keine Familien. Der nächste Punkt ist, dass der Durchschnitt wirtschaftlich betrachtet, nicht die obere Mittelschicht ist, und das ist wirklich die obere Mittelschicht. Die leben in einer Luxus-Altbauwohnung. Da wird mal eben für 50 Euro zwischendurch der Haushälterin was geschenkt, was ja nett ist, aber nur mal so ausdrückt, wie bedeutungslos Geld da für die ist. Und auch alles, was sie an technischen Utensilien haben, also die super teure Computerausrüstung, die Jon hat. Frieda kauft sich eifrig Drogen, die ja auch einen gewissen, was jetzt nicht schlimm ist, aber darauf kommen wir noch, ob das schlimm ist oder nicht, aber was natürlich auch seinen Preis hat. Die Mutter fliegt durch die Gegend. Alles teuer, 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 und trotzdem soll das einfach nur der ganz normale Durchschnittshaushalt sein. Also von so einem Einkommen können die meisten nur träumen. Dann der nächste Punkt natürlich hier, die deutsche Durchschnittsfamilie wird als weiß, heteronormativ, verheiratet, mit Kindern dargestellt. Inzwischen gibt es aber in Deutschland genauso viele kinderlose Menschen wie Menschen mit Kindern. Und die typische, wenn wir uns jetzt nur auf die Menschen mit Kinder beziehen, gibt es mehr Alleinerziehende und Patchwork-Familien als klassisch Verheiratete. Das heißt, obwohl bei dieser Familie, wenn man denn ein bisschen genauer hinguckt, die Handlung sich entwickelt, auch noch ein kleines Patchwork-Element eingeflochten wird, hat man einfach den, also wird hier überdeutlich klar, dass Tikva ein mehr als veraltetes Bild von der deutschen Durchschnittsfamilie hat, also auch ein sehr privilegiertes, konservatives Bild.
Was er auch wirklich überfrachtet mit Inhalten. Also, du hast es schon in meiner Aufzählung ja festgestellt, aber da steckt halt so viel drin in diesem Film. Ich meine, irgendwann dachte ich mir, okay, es reicht mir jetzt auch mal. Als dann auch noch irgendwie kam, ja, die Mutter, gespielt von Nicolette Krebitz, hatte halt eben aus einer, nämlich mal eine Affäre, noch einen Sohn, der jetzt irgendwie 7, 8 Jahre alt ist, der kommt dann auch noch mit dazu. Dann hast du halt eben diese Geschichte, dass dieser Jon Videospiele spielt, und by the way, also er spielt keine Videospiele, er spielt VR-Spiele, aber ganz ehrlich, das, was er da spielt, so stellen sich Leute, die keine Ahnung von Videospielen, Videospiele vor. Es ist leider so. Und natürlich hat alles eine Bedeutung, natürlich kann man, wenn man genau darauf achtet, kommt alles am Schluss irgendwie zusammen, also die Symboliken, die in dem Videospiel dann vorkommen, die treffen und danach am Ende beim großen Finale wieder. Also ist alles schön und gut, aber mir war das zu viel, mir war das zu überfrachtet, mir war das vor allem zu prätentiös, zu kunstgewerblich. Und ich war auch wirklich erstaunt, wie lebensentfernt das auf mich gewirkt hat, weil diese Figuren teilweise geredet haben, wo ich dachte, so redet kein Mensch. Und ganz vorne mit dabei, und ich möchte jetzt wirklich nicht irgendwie auf sie zeigen und sagen, das war ganz, ganz schlecht, aber die Darstellerin von Frieda, und ich weiß ihren Namen gerade,
Elke Biesendorf.
Fand sie furchtbar.
Ja, das war furchtbar. Für mich auch der größte Konflikt, weil Elke Biesendorf an sich eine super Schauspielerin ist, aber sie hat hier eine furchtbare Figur, die, wie du es bereits sagst, hier Vorträge hält, die sowohl, also die für jeden Menschen unglaubwürdig wären, die aber für eine Jugendliche von ihrem Alter, in ihrer Situation noch mal massiv. Und also du merkst ganz deutlich, dass Tikva, und auch das hat er bei der Pressekonferenz und auch in dem Interview, das ich mit ihm dann führen durfte, und das hier, kleine Eigenwerbung, auf Movie Break dann demnächst findet, oder wenn das erscheint, dieser Podcast, dann ist es vielleicht schon da, mehrfach betont, dass das seine Gedanken sind. Und dass er sich das alles, was Frieda dann artikuliert, mal irgendwann so gedacht hat. Und das merkt man halt, dass da ein alter weißer Mann Vorträge hält und kein junges Mädchen spontan spricht.
Ja, also wirklich, was sie da sagt, das so redet halt niemand. Und das wirkte dazu, dass sie mir dann als Figur vollkommen entfremdet ist und vollkommen egal wurde, weil es für mich halt einfach nicht mehr, das war kein Mensch mehr. Das also wirklich, weil es wirklich dieser Moment, wenn sie dann wirklich da am Küchentisch sitzt und dann diese Probleme anspricht, das ist ja okay, das soll man ja tun, aber auf so eine Art und Weise, das fühlte sich ja wirklich an wie Drehbuch vorlesen. Und mir tat die Darstellerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die tat mir wirklich leid, weil ich mir dachte, es liegt nicht an ihr, es liegt, glaube ich, echt an diesem Drehbuch. Und ich glaube ja, dass Tom Tykwer da wirklich gute Absichten oder nette Absichten mit verfolgt hat, aber ich saß da im Kino und dachte mir nach spätestens 80 Minuten, hör doch bitte, bitte auf. Aber na, dann dauert es ja nochmal 80 Minuten, denn der Film hat eine üppige Laufzeit von lockeren 160 Minuten. Und wir sind ja eh in einer Zeit, in der sehr viele Filme etwas länger dauern, was nicht immer was Schlechtes sein muss. Ich bin eh kein Fan davon, gleich Filme zu verteufeln, weil sie zu kurz oder zu lang sind. Aber ich finde, das Licht ist mit 160 Minuten für mich definitiv zu lang.
Absolut. Wie ist es da bei dir? Absolut. Und diese Überfrachtung, die wir auf narrativer Ebene haben, die spiegelt sich eben auch auf stilistischer Ebene. Da gibt es Musical-Sequenzen, da gibt es eine Animationssequenz, da wird collagenartig in den Experimentalfilm gegangen. Da wird wirklich mit jedem denkbaren filmischen Mittel gespielt, ohne dass es aber jetzt innerhalb der Handlung eine größere Relevanz hätte. Da haben wir diese Cyberspace, diese VR-Sequenzen, wenn Jon dann da sein Computerspiel macht. Genauso wird hier mit verschiedenen Genres kokettiert. Da haben wir dann auf einmal Fantasy-Elemente. Dann sind wir wieder im Familiendrama. Dann soll es wieder ein Sozialdrama sein. Dann wieder eine Gesellschaftssatire. Dann wieder ein Musical. Und so springt das hin und her. Aber all das fügt sich eben niemals zusammen. All das sagt nichts aus. Das ist so, wie wenn einer am Buffet steht und nicht von allem sich was auf den Teller packt und alles sieht für sich genommen vielleicht ganz lecker aus, aber am Ende hat man einen riesen unappetitlichen Haufen.
Get more than you expect with the $5 meal deal part of new McValue. Five gets you a McDouble or McChicken and a small fry and a small drink and a four-piece McNuggets. Woo! New McValue at McDonald's. Prices and participation may vary. McDouble meal $6 in some markets for limited time only.
Yeah. Und da fängt der Film echt interessant an. Also dieser Tod dieser Haushälterin ist unglaublich fies und gemein, finde ich, also so wie er inszeniert worden ist. Er hat schon was sehr Schwarzhumoriges, aber irgendwie macht er daraus auch nicht so richtig was. Also ich weiß auch nicht, soll mir die Familie, also die Familie von Nicole Krebitz und Lars Eidinger, die Eltern spielen, soll mir die irgendwann leid tun? Soll ich die einfach nur zum Kotzen finden? Weil irgendwie alles passt und nichts. Das ist ganz seltsam. Also ich bin aus dem Film rausgekommen und diese Figuren und diese Familie war mir genauso fremd wie zu Beginn. Also besonders was gebracht mir diese 3 Stunden haben sie mir nichts.
Ein weiteres Problem ist dir eben auch, dass der Tod von sogar nicht nur der Haushälterin, sondern parallel zum Tod der Haushälterin, dass diese beiden Elemente werden auch visuell verbunden, sehen wir den Tod eines Lieferfahrers von, ja, das ist so ein Essensbringendienst, sowas wie Volt in der Art, der Jon Essen liefert und wovon der Junge aber nicht mal was mitkriegt, die Haushälterin nimmt die Lieferung an. Und die beiden sterben, das sieht man dann im Parallelschnitt quasi zeitgleich, aber dieser Ton zum einen wird eben so als fast komisch inszeniert, was ich persönlich als sehr abgeschmackt finde, dass der Tod der Arbeiterklasse als schlechter Witz dargestellt wird und dann umgekehrt ist die einzige Relevanz, die das hat, dass es was bei der Mittelschichtsfamilie auslöst. Also das ist eben, und ein ganz ähnliches unangenehmes Element haben wir eben in dieser Figur der Haushälterin. Wenn man sich schon die Synopsis nur durchliest, dann kommt einem schon dieser Gedanke auf, so, ja, magical Syrian Refugee oder sowas, so das syrische Flüchtlingspedant zum magical Negro. Dass ihre einzige Funktion, auch wenn am Ende nochmal ein ganz kleines eigenes Motiv ihr in letzter Sekunde wie so ein Afterthought gegeben wird, ist eigentlich ihre einzige Funktion, irgendwie der weißen mittelständischen deutschen Familie zu helfen. Und das ist so altbacken und so unangenehm ja, privilegiert und herablassend, also wie diese Figur da marginalisiert wird und instrumentalisiert. Und das Gleiche haben wir eben in diesem Blick auf die Unterschicht, dass all diese Leute eigentlich nur eine Relevanz haben, weil sie die Story der anderen vorbeibringen und deren Tod, also natürlich ist auch das Schicksal, das sie dann enthüllt, also Farah, wenn sie mal ein bisschen was von sich erzählt oder wieder eine längere Rückblende haben in ihr Leben, ist das eben jedes Klischee bezüglich von geflüchteten Menschen, dass man sich denken kann, was da abgehakt wird. Und das ist halt einfach, es ist nicht nur so, dass der Film an sich nicht funktioniert, sondern es ist auch ganz, ganz unangenehm und es möchte unheimlich zeitgemäß sein und ist doch unheimlich, ja, verstaubt leider. Das ist leicht wirklich, wirklich schade, weil die Darstellenden, wir haben hier zum Beispiel Lars Eidinger in der Rolle des Vaters, wir haben Nicolette Krebitz und wie gesagt Elke Biesendorfer oder Julius Gause als Sohn, Thala Aldin als Fahrer, die sind wirklich gut. Und da wäre so viel gegangen, aber leider funktioniert das eben nicht.
Ja, ich habe halt immer so meine Probleme mit diesen Flüchtlingsgeschichten, weil es halt immer das Gleiche ist. Es ist immer so, dass die, ich nenne es mal, die geflüchtete Hauptfigur immer aus einem Berufszweig kommt, der hier auch schon angesehen ist. Ja, also akademisch eher ist. Also hier Architekt, Ärztin. Ich habe so viele Filme gesehen, die mir erzählen, wie schwierig es für diese Leute ist. Und das ist es auch. Gar keine Zweifel, keine Diskussion. Aber ich frage mich halt, warum müssen es immer Akademiker sein? Das wirkt auf mich immer so, als ob aus diesen Ländern nur Akademiker.
Nee, da hast du vollkommen recht. Und das ist eben genau dieses Ding, dass da man den Eindruck bekommt, dass es überhaupt für das Mittelschichtspublikum, das hier angesprochen wird, nur möglich ist oder nur möglich sei, sich mit so einer Figur zu identifizieren, wenn diese Figur beruflich oder bildungstechnisch ihnen etwa gleichgestellt wird. Also der Gedanke, dass jemand vielleicht einen einfachen Bildungsgrad hat, dass jemand einen einfachen Beruf hat, dass das schon fast wie beleidigend wirkt.
Ja, ich finde es halt schade und das Licht hat halt ein paar echt interessante Ansätze und der hat auch wirklich ein paar richtig schöne Szenen. Also der Tikva kann inszenieren, das kann man ihm nicht nehmen. Aber vielleicht hätte er ein paar Serien weniger machen sollen in den letzten 10 Jahren und dann ein paar Filme mehr, weil es wirkte so ein bisschen, als ob ein paar Sachen aufgestaut waren und er jetzt irgendwie loswerden musste. Vielleicht wird der nächste Film dann ein bisschen besser. Aber ich zumindest für meinen Teil war mit das Licht überfordert. Weil überfordert ist jetzt an und für sich erstmal nichts Schlimmes, aber ich kam raus, ohne was wirklich mitzunehmen. Es hat mir nichts gegeben. Ich fand ihn auf eine ungute Art stressig, prätentiös und ja, ich sag's wie es ist, aber ich fand ihn langweilig stellenweise auch und zu lang. Das war jetzt für mich das Licht. Das war quasi schon mein Fazit zu das Licht, würde ich sagen. Jetzt frage ich ja immer normalerweise vom Fazit, ob man noch was anderes loswerden möchte.
Ja, eine Kleinigkeit möchte ich oder muss ich noch loswerden, weil mir das einfach sehr auch wehtat, als ich den Film gesehen habe. Nämlich gibt es ein Element in der Story von Frieda, der Tochter, indem sie im Austausch mit Farah sagt, dass sie überhaupt kein sexuelles Verlangen verspürt, dass sie Sex hatte, aber es hat ihr nichts gegeben. Und dann ist das Fazit, sie habe eine sexuelle Störung. Und Farah gibt ihr dann mehr oder weniger durch die Blumen den Ratschlag, hör doch mal in dich rein, schau mal, was du willst oder versuch's doch nochmal. Du findest schon was dir gefällt oder so. Und dann sieht man am Ende so als positive Auflösung, dass es Frieda nochmal versucht, in dem Fall denn mit einem Mädchen aus ihrer Clique. Und da ist die Implikation, dass sie also diese in Anführungsstrichen sexuelle Störung überwunden hat. Und das ist halt so übel, dass man Asexualität als eine sexuelle Störung, die dann auch noch einfach so mit einem Fingerschnippen geheilt wird, und zwar mit dem schlimmsten aller Ratschläge, die man sich denken kann. Du musst es also so einem, der wirklich so nach dem Motto Bullshit-Bingo für Asexuelle, du musst es nur noch mal versuchen. Du hast den oder die Richtige nur noch nicht gefunden. Wenn es dir mit einem Jungen beziehungsweise Schrägstrich, wenn es dir mit einem Mädchen keinen Spaß macht, dann musst du das jeweils andere Gender dann halt wählen. Also nach dem Motto, wenn du nicht hetero bist, bist du homo. Wenn du nicht homo bist, bist du hetero. Das ist so schlimm. Also warum kann man das nicht einfach akzeptieren? Und der nächste Punkt, ist es egal, ob jemand Lust auf Sex hat oder keine Lust, aber keine Lust auf Sex zu haben, ist keine Störung. Das ist einfach okay. Ja, also so viel nur dazu. Und das war wirklich eine Sache. Es war ein kleines Element, aber das muss ich loswerden, weil mir das einfach wichtig ist.
Ja, Asexualität gibt es, Asexualität ist nichts Falsches, und ich bin nicht asexuell, aber ich sage ehrlich, ich habe jetzt gerade auch keinen Bock auf Sex.
Ich auch nicht, und ich glaube, damit habe ich alles gesagt zu diesem Film.
Gut, dann ich habe mein Fazit ja quasi schon jetzt schon ein bisschen vorher abgeliefert. Willst du noch schnell ein paar Worte sagen als Fazit?
Ja, das Licht leider nicht so helle.
Okay. Der war gut. Punkt für dich. Okay. Gut. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch, Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem in den Shownotes findet ihr einen Link, der führt euch zum Discord-Community-Server. Da könnt ihr uns Feedback geben, mit uns reden und vielen anderen Leuten. Diese Leute nennen wir übrigens unsere Community. Und würden uns freuen, euch da wiederzusehen. Und ansonsten, Telestammtisch gibt's überall, wo es Likes und Podcast gibt. Ich sage Tschüss und Lida, das letzte Wort gebührt dir.
Ja, die letzte macht das Licht aus. Ciao.
Get more than you expect with the $5 meal deal part of new McValue. Five gets you a McDouble or McChicken and a small fry and a small drink and a four-piece McNuggets. Woo! New McValue at McDonald's. Prices and participation may vary. McDouble meal $6 in some markets for limited time only.